Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu können. Ich möchte an Sie als Psychoanalytiker appellieren. Ich glaube, es hängen mehrere Fäden aus meinem Vortrag locker heraus. Der ist nicht ganz geschlossen. Das ist so. Ich glaube, das kann man Ihnen zumuten. Familie, ein spätes, merkwürdig gewandertes Wort. Zitat. Wie lange dauert aber, bis das fremde Wort unter Bürger und Bauern gebracht und von ihnen verstanden wurde, so schön und gefüge es an sich sei, hat es doch gleich zahllosen anderen ausländischen Wörtern unsere hergebrachten heimischen gestört und manche natürliche Redensart durch seinen ausgedehnten Einfluss beeinträchtigt. So beginnt der Eintrag in Grimms Wörterbuch zur Familie. Das uns so wohlvertraute, ja familiäre Wort war lange ein Fremdwort. Der Grimm erinnert das noch deutlich. Abgeleitet vom lateinischen famulus, Dienerschaft, umfasst es in der römischen Antike verschiedene Aspekte der Großfamilie oder der väterlichen Linie. Von dort her kennt man Bildung wie pater familias, der übrigens nicht der Erzeuger ist, das ist der Genitor. Im Deutschen war das Wort bis 1700 ungebräuchlich und verbreitete sich erst im 18. Jahrhundert. Lessing, die ganze Welt soll nur eine Familie sein. Und Goethe, das sind jetzt natürlich Zitate von denen, die bedeutendsten Weltbegebenheiten ist man bis in die Geheimnisse der Familie zu verfolgen genötigt, gehören zu den ersten, die es dann mit Selbstverständlichkeit benutzen. Einmal eingebürgert, wurde es tragend, viel tragend. Auch eben das Gesinde, den gesamten Hausstand. Es trägt einen Zusammenhang der Zeiten, nämlich Generationen und Orte, eine weit verzweigte Familie, überbrückt. Ein Verbindungswort, das aus der Fremde kam. Nochmal Grimm, am Ende hält der Eintrag fest, die Zusammensetzungen werden vielsilbig und ihre unerschöpfliche Reihe zeigt, wie tiefe Wurzeln dieses Wort unter uns geschlagen hat. Familienabenteuer, Familienanhang, Familienelend, Familiengeheimnis, Familiengewalt, Familiengruft, um nur einige zu nennen. Ich übernehme, wie Sie merken, die Annäherungsweise, die Freud in seiner Schrift Das Unheimliche gewählt hat, nämlich über die Sprache. Freud zitiert sehr ausführlich über mehrere Seiten aus Wörterbüchern, unter anderem aus dem Wörterbuch der deutschen Sprache von 1860, und ich zitiere, was er zitiert: Heimlich, Heimlichkeit, auch heimelig, zu Hause gehörig, nicht fremd, vertraut, zahm, traut oder traulich, anheimelnd, veraltet, zum Haus, zur Familie gehörig oder wie dazugehörig betrachtet, vergleiche lateinisch familiaris, vertraut. Die Heimlichen, die Hausgenossen, der heimliche, heute geheime Rat. Zitat Ende. Was Freud interessiert, ist die Nähe von heimlich und unheimlich. Am Schluss dieses ersten Teils fasst er zusammen, nochmal Zitat, also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich. Zitat Ende. Ich habe das so ausführlich zitiert, weil es unüberhörbar eine Nähe, gewisse Überschneidung des Familialen zum heimlichen, unheimlichen gibt. Familie ist nicht weit von Heim, hat sich das Wort im Deutschen doch an die Stelle von Haus gesetzt. Noch ein letztes Mal Grimm. Die älteste Benennung der Familie war gotisch Haif, verwandt mit lateinisch Civis und wahrscheinlich mit Hus, Haus. Lacan spricht in seinem Artikel für die Encyclopédie Française von 1938, Le complexe familial dans la formation de l'individu, das ist der französische Originaltitel, an einer Stelle vom häuslichen Band. Er kommt von dort direkt auf die pränatale Behausung zu sprechen, den Mutterschoß und die Symbolisierung, die auf ihn verweisen, die Wohnung und deren Schwelle, die Hütte und die Höhle. Wir sind direkt Verwandte, Symbole von Freud eingefallen, bei dem es vor allem der Kasten ist. Das muss man, glaube ich, wienerisch hören, weil da geht es um einen Schrank. Jener aus der Psychopathologie des Alltagslebens überlieferten Deckerinnerung, in dem seine infantile Sexualforschung das Geschwisterchen vermutete, nämlich eben in diesem Kasten, das seine Mutter damals in ihrem Bauch trug. Vor allem aber die drei Kästchen aus Shakespeares Kaufmann von Venedig, zwischen denen der Freier vor der Hochzeit, also vor dem Knüpfen von Familienbanden, das Richtige zu wählen hat, das Freud in seiner Arbeit über das Motiv der Kästchenwahl so sehr beschäftigt und die er unumwunden als Vertretung des weiblichen Sexualorgans behandelt. Und ich habe, als ich jetzt nochmal von hier aus mich an diesen Text erinnert habe, gedacht, dann ist es nicht die Vagina, sondern dann ist es wirklich die Gebärmutter, an die er gedacht hat. In dem genannten frühen Text Lacans, der in seiner deutschen Übersetzung von Friedrich Kittler nur knapp die Familie heißt, gibt Lacan der Mutter, respektive der Mutter Imago, eine zentrale, ja die Familiengefühle begründende Stellung. Der Komplex der Entwöhnung, so nennt er ihn hier, das ist einer von drei Komplexen, den er beschreibt, nämlich Komplex der Entwöhnung als den ersten, den Komplex des Eindringlings, das ist das Geschwisterkind, und den Ödipus-Komplex. Also der Komplex der Entwöhnung mit seinen kannibalistischen Verhältnissen und den Todeswünschen, von Angst und Verschmelzung geprägt, begründet, so schreibt Lacan, Zitat, die archaischsten und beständigsten Gefühle, die das Individuum mit der Familie vereinen. Darum ist Shishi Pops Stück über die Mutter, Frühlingsopfer, das ist der Titel dieses Stücks von 2014, so viel unheimlicher als das, das Shishi Pop über die Väter gemacht hat. Testament war das getitelt, 2010 angelehnt an Shakespeares King Lear. Das erste ist natürlich an Stravinskys Le Sacre du Printemps angelehnt. Sie arbeiten, also diese Theatergruppe arbeitet mit in dem Mutterstück mit überlebensgroßen Videobildern ihrer Mütter, die überhaupt nur in Form dieser Projektion auf der Bühne anwesend sind, anders als das Vaterstück, wo die realen Väter mit auf der Bühne stehen. Die Musik spielt eine große Rolle, also Stravinsky. Die Bewegung der Körper und Stoffliches, es sind oft große Stoffe, die mit auf der Bühne sind. Die Körperlichkeit ist überhaupt sehr gegenwärtig, gleichwohl immer projiziert, was die Möglichkeit der Übergröße, der Überblendung und der Verzerrung gibt. Das ist nur eine Anspielung. Wenn Sie das Stück gesehen haben, dann kommen Bilder. So ist es vielleicht schwierig. Ich nähere mich weiter der Familie über den Redegebrauch. Eine Familie gründen, das heißt, sich dafür zusammentun, Kinder zu machen. Hier kommt das Sexuelle ins Spiel, Sexualität unterm Zeugungsaspekt. In den Analysen geht es, so könnte man zunächst sagen, vor allem um die Familie als Herkunftsfamilie. Also um die Bedeutung der Familie zur Herausbildung, Prägung der Subjekte. So ist ja auch der Untertitel von Lacan oder der französische Titel von Lacans Familienaufsatz. Aber freilich kann es in Familien, in Analysen auch um Familienplanung, um anstehende, gescheiterte gehen, um zu gründende, um zukünftige Familien. Bei Freud ist das sogar der klassische Ort, das klassische Zeitmoment zwischen dem Verlassen der Herkunftsfamilie und dem Gründen einer eigenen Familie, platziert sich die Analyse, um den Weg auf das Zukünftige hin zu befragen und zu öffnen. Die massiven chemischen und technischen Erweiterungen, die die Möglichkeiten der Familienbildung heute so ausgedehnt haben, dass manch einer nicht mehr weiß, wer denn nun zur Familie gehört und wer nicht, also zum Beispiel der Samenspender, betreffen in der heutigen Analyse vor allem die Zugründenden, die Familienwünsche. Mit Insemination, extrauteriner Befruchtung oder von Leihmüttern ausgetragenen Kindern, seien sie denn von heterosexuellen oder gleichgeschlechtlichen Paaren oder in anderen Konstellationen aufgezogen worden, gibt es noch nicht so viel analytische Erfahrung. Hier wie dort, also Herkunfts- oder Wunschfamilie, da kann sich eine Analytikerin, ein Analytiker nur führen lassen, zuhören, wach sein, was da kommt, nicht zu schnell verstehen, nicht zu fest eine Theorie bauen, aber doch gewahr werden, wo und wie die eigene Theorie mitspricht, mit der der eigene analytische Werdegang sich artikuliert, hat und artikuliert. Theoretische Arbeit für mich ist Artikulation dessen, was sonst unbewusst bleibt. Was ich wahrnehme, ist, also in meiner eigenen Arbeit, dass neue Gelenkstellen auftauchen, die Artikulationen herausfordern, wo vorher keine waren. Stellen, die dunkel und verschwommen, ambig und vieldeutig bleiben durften, solange Fortpflanzung hieß, heterosexuell, körperlich miteinander zu verkehren. Das hat Folgen für das Fantasieren und es gibt da noch wenig kulturelle Artikulation, wenig Vorbilder. Ich habe den Vortrag von August Ruß, habe ja nur die Ankündigung gelesen, den er im Mai gehalten hat, in dem er die antiken Familien der Götterfamilien zitiert hat, als eines einen Weg verstanden, neue Familienmodelle zu befragen, weil es da ja ganz verrückte Genealogien gibt. Wie entscheidet sich und wer entscheidet, ob ein Gefüge Familie genannt werden kann oder nicht? Ich möchte dazu einen Streit, einen Wortwechsel vorlesen. Der kommt jetzt aus der Literatur, eine Passage aus dem Roman Un amour impossible der französischen Schriftstellerin Christine Angot. Der folgende Dialog findet zwischen der alleinerziehenden Mutter und ihrer pubertierenden Tochter Christine statt. Aber Christine, hör endlich auf, mich auf diese Weise rumzuschubsen die ganze Zeit. Warum sagst du mir Sachen, die mir wehtun, wie dieses? Aber es ist wahr, das tut mir leid, wir sind keine Familie. Aber doch, wir sind eine Familie. Zwei Personen, das ist keine Familie, bedauere. Ich bin damit nicht einverstanden, dass du sagst, wir sind keine Familie. Wir sind eine Zwei-Personen-Familie, aber wir sind eine Familie. Was sind wir denn sonst, wenn wir keine Familie sind? Eine Familie ist das nicht. Für mich auf alle Fälle sind wir keine Familie. Bedauere, das ist die Wahrheit. Ich sehe nicht, inwiefern das ein Problem ist, das zu sagen. Du kannst mich nicht verpflichten zu denken, dass wir eine Familie seien. Ich habe das Recht, es so anzusehen, dass wir keine Familie sind. Ich habe das Recht, das zu sagen. Oh du, ganz sicher, du hast das Recht auf alles. Wir sind eine Mutter und eine Tochter. Voilà, das ist alles. Zwei Personen in einem Haus sind keine Familie. Tut mir leid. Ende des Dialogs. Dann folgen ihre Tränen, begannen zu laufen. Das sind natürlich die der Mutter. Sie schwieg. Die Tochter, es tut mir leid, das ist eine Evidenz, kein Grund zum Weinen. Absatz. Mein Vater betrat das Haus nicht mehr. Wenn er mich zurückbrachte, setzte er mich auf den Parkplatz ab. Ende des Zitats aus dem Roman. Dass das mehr und anderes ist als pubertäre Auflehnung, darauf komme ich später noch zu sprechen. Was ich hier festhalten will, dass es nicht sicher ist, wie eine Familie auszusehen hat, um als Familie gelten zu können. Alleinerziehende kennen das Problem. Familie, das ist ein Signifikant, um den gestritten wird, gerungen, innerhalb von Familien, im politischen Feld und in der Analyse. Anlass zu Sehnsucht oder zu Flucht, der auch verworfen werden kann, wie hier in der Rede der Tochter. Lacan nennt die Familie in seinem Familienaufsatz eine Institution und beschreibt sie als komplexe Struktur mit durchgehenden Grundmomenten. Eine Autorität, die verschieden besetzt sein kann, einen Modus von Verwandtschaft, die verschieden realisiert und gedacht werden kann, ein Modus der Erbfolge und ein Modus der Sukzession. Er betont die historisch und geografisch unterschiedlichen Realisierungen der Familie. Die Struktur erhält sich aus der Geschichte, nicht aus der Biologie. So wird es heute im Übrigen in jedem Lexikon betont, in merkwürdigem Kontrast zu der Biologisierung des Diskurses, die gleichzeitig statt hat. Die reduzierte Form der modernen Familie, die konjugale Familie, wie Lacan sie mit Durkheim nennt, tritt historisch erst spät auf. Sie stützt sich auf die Privilegierung der freien Ehe, Privilegierung vor den patrizischen Allianzen, eine Wende, die durch die Kirche im 15. Jahrhundert gestützt wurde und gemeinsam mit den ökonomischen Umstürzen die bürgerliche Gesellschaft hervorbrachte. Die Verwechslung der modernen Kleinfamilie mit der Biologie der Erzeuger erfolgt nur wegen der numerischen Gleichheit, schreibt Lacan. Sie bleibt eine historische und kulturelle Form. Die moderne Familie ist eine besondere historische Form, sagt Lacan, eine Kontraktion der Institution Familie. Sie ist also nicht zu verwechseln mit der Familie als solcher. Gleichwohl sind in ihr durch die, Zitat, unmittelbare Reichweite, in die hier die Autorität rückt, und durch die Sichtlichkeit des Sexuallebens, das war nochmal Zitat, verschiedene Momente besonders klar hervorgetreten, die die Psychoanalyse dann befragt hat. Und schließlich ist es in ihrer Form zum Brüchigwerden der Autoritätsfigur, mit Lacans Worten, zur Krise der Vaterimago gekommen. Eine Krise, die mit der Heraufkunft der Psychoanalyse parallel ging und diese befördert hat. So hält Lacan fest, dass es vielleicht kein Zufall ist, Zitat, dass gerade in Wien, damals dem Mittelpunkt eines Staates, der Melting Pot der unterschiedlichsten Familienformen, von den archaischsten bis zu den entwickelsten, von den letzten agnatischen Formationen slawischer Bauern über die feudalen und kaufmännischen Paternalismen bis hin zu den reduziertesten Formen des Kleinbürgerheims und den dekadentesten Gestalten des freien Zusammenlebens geschlossen, also Melting Pot der unterschiedlichsten Familienformen, war ein Sprössling des jüdischen Patriarchats, den Ödipus-Komplex imaginiert hat. Zitat Ende. Also kein Zufall. Es ist hier etwas wahrnehmbar geworden, ein Gefüge hervorgetreten, das Freud ent- und aufdeckte und zugleich, so Lacans grundlegende Kritik, verkannt hat. Denn Freud verlängert das Modell seiner Erfahrung mit der konjugalen Familie in die Konstruktion von Totem und Tabu. Er begeht damit genau die Verwechslung, von der gerade die Rede war, also nämlich der konjugalen Familie mit der Familie als solcher. Sein theoretischer Sprung, so nennt Lacan das, ist ein Irrtum, mit dem er die paternalistische Familie im Urvatermythos als das Uranfängliche setzt. Lacan wendet sich von Anfang an und in aller Deutlichkeit gegen Freuds Konstruktion der hypothetischen Urfamilie von Totem und Tabu und das fingierte Drama des Vatermords. Gestützt auf Bachhofen, das Mutterrecht und Malinowski, die mutterrechtliche Familie und der Ödipus-Komplex, deutet Lacan an, dass die historische Forschung es näher lege, vom Primat des Matriarchats auszugehen. Also das ist alles der Familienaussatz, aus dem ich zitiere. Lacan insistiert darauf, und das ist jetzt mir das wichtigste Zitat, dass die Ordnung der menschlichen Familie auf Grundlagen ruht, die der Gewalt des Männchens entzogen sind. Zitat Ende. Also das Männchen ist nicht böse, das ist der Urvater, das nimmt Freud auf, dass es ja an der Tier-Mensch-Grenze ist. Ich komme zu dem von mir formulierten Titel, nämlich von der sexuellen Basis der Familie, der in gewisser Weise eine Antwort auf Lacans Satz ist, auch wenn er so nicht entstanden ist. Die sexuelle Basis ist keine biologische. Wir wären dann wieder bei dem Irrtum über die Familie, ergänzt um einen neuen Irrtum, nämlich dem über die Sexualität. Es geht um instituierte Sexualität. Unsere Sexualität ist eben nicht bio, keine natürliche, sondern erhält Gestalt durch ihre unbewusste Instituierung oder Prägung. Sie ist eine kulturelle Einrichtung. Ich benutze Instituierung ähnlich wie Le Gendre vom Vitam Instituere spricht hier. Freud ist mit dem komplexen Prozess der Instituierung der Sexualität seit den drei Abhandlungen beschäftigt und besonders in seiner Konzeption des Ödipus-Komplexes, die er in seinem Werk immer wieder neu aufgenommen und ausgearbeitet hat. Die Grundlage der Sexualität ist polymorph pervers und geprägt vom unverbundenen Charakter der einzelnen Partialtriebe. Wir haben davon ja heute schon gehört. Von denen sich nicht einmal sagen lässt, dass sie geschlechtlich ausgerichtet seien. Das Erreichen dessen, was Freud genitale Sexualität nannte, das wäre sozusagen die althergebrachte, altmodische Fortpflanzungssexualität, die inzwischen Konkurrenz bekommen hat, ist ein schwieriger, umwegiger und je nur unvollkommen realisierter Prozess. Ein Zitat von Freud: Im Sinne der Psychoanalyse ist also auch das ausschließlich sexuelle Interesse des Mannes für das Weib ein der Aufklärung bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit, der eine im Grunde chemische Anziehung zu unterlegen ist. Zitat Ende. Freud lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Prozess mit außerordentlichen Lusteinbußen einhergeht, mit Gewalt und Traumata, von denen Schädigungen bleiben. Er schreibt im Unbehagen, das Sexuelle des Kulturmenschen ist doch schwer geschädigt. Der psychoanalytische Terminus für diesen Einschnitt oder für diese Einschnitte, die das Sexualleben in diesem Prozess erfährt, die es überhaupt zu dem macht, was es dann ist, heißt Kastration. Ich halte als Zwischenergebnis fest, die Institution der Familie beruht auf etwas, auf Sexualität, das sie überhaupt allererst zu instituieren hat. In gewisser Weise kommt man in so eine Henne-und-Ei-Frage, kann dann schnell nach dem Hahn als Lösung schreien. Die Frage nach der Sexualität als solcher zu stellen, was Sexualität ist, ist reine Provokation. Man kann das beschwichtigen, zurücknehmen, indem man aufzeigt, dass Freud sich in einem historischen Feld befindet, in dem die Frage nach dem Sexuellen seit einiger Zeit aufgekommen und wissenschaftlich relevant geworden war. Dazu gibt es in den letzten Jahren zahlreiche Forschungen. Der Begriff der Sexualität taucht im Grimm schlichtweg noch nicht auf. Und noch im Brockhaus von 1895 steht unter den Einträgen Sexual und Sexus allein der Verweis das Geschlechtliche betreffend. Volkmar Sigusch sagt in seiner Geschichte der Sexualwissenschaft, dass der Terminus Sexualwissenschaft tatsächlich das erste Mal bei Freud sich zu finden ist. Und das ist jetzt ein kleiner Schlenker, aber das fand ich eine interessante Erkenntnis. In seinem Buch The Invention of Heterosexuality sagt Jonathan Katz, dass in USA der Erste, der die Begriffe homosexual und heterosexual, ein Herr Kiernan, 1890 war, auch der Begriff des Heterosexuellen auf die Seite der Perversion fiel. Weil von Sexualität zu sprechen hieß, nicht mehr rein von Fortpflanzung zu sprechen, sondern den Lustaspekt zu betonen. Und heterosexuell hieß, um der Lust willen Sexualität zu haben. Er berief sich darauf, mit dieser Behauptung auf Krafft-Ebing, wie Katz richtigstellt, dass er das zu Unrecht tut, weil bei Krafft-Ebing ist die Norm tatsächlich die Heterosexualität. Da ist die Norm nicht die Fortpflanzungssexualität, sondern es gibt Perversion, die dann alles andere ist als Heterosexualität, die allerdings mit Heterosexualität einhergehen kann. Aber in diesem Feld fing eigentlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit Sexualität an, mit dieser Differenzierung oder mit der Hereinnahme des im wissenschaftlichen Feld, muss man, glaube ich, immer betonen, des Lustaspektes. Sonst war das ja allgemein bekannt, dass das was mit Lust zu tun hat. Foucault ist auch einer von denen, die das Historische der Sexualität herausgearbeitet haben. Ein Zitat: Sexualität ist der Name, den man einem geschichtlichen Dispositiv geben kann. So schreibt er in dem Willen zum Wissen, um zu sagen, dass die Sexualität einen Anfang, dieses Dispositiv einen Anfang hat und auch ein Ende haben kann. Das ist ja in gewisser Weise der Einsatz seines Buches, dass man aufhören kann, über die Sexualität zu reden. Und interessanterweise zeichnet Foucault die Familie als Umschlagplatz zwischen dem Allianzregime, dem alten Regime, das wären eben die Adelsehen, und dem Sexualitätsdispositiv, insofern sie in der Moderne ganz anders thematisiert wird und der Zugriff der Macht, der ihn dann ja interessiert, anders auf die Familie erfolgt hat. Aber eben die Familie spielt da eine große Rolle. Warum es gleichwohl eine Provokation ist, dass Freud diese Frage stellt, was ist Sexualität, wird offenkundig, wenn man seine Texte liest. Denn Freud sagt, die Sexualität ist absolut zentral, aber wir wissen nicht, was sie ist. Wenn Freud in seiner 20. Vorlesung ansetzt, beginnt er damit, dass das Sexuelle das Unanständige sei. Es gibt dann diese kleine Bericht, dass ein Kollege gesagt hätte, eine Entbindung sei doch nichts Sexuelles. Und er sagt, warum eigentlich nicht? Und dann sagt er, ja, ich scherze, um dann innezuhalten, im Ernst. Es ist nicht leicht anzugeben, was den Inhalt des Begriffes sexuell ausmacht. Führt dann noch länger aus, sagt, aber wir haben ja doch irgendwie umgangssprachlich eine Gewohnheit, damit umzugehen. Er lässt es dann eben nicht fallen, sondern in der nächsten Vorlesung nimmt er genau das wieder auf und da formuliert er es eigentlich am prägnantesten. Er sagt, vergessen Sie nicht, wir sind derzeit nicht im Besitze eines allgemein anerkannten Kennzeichens für die sexuelle Natur eines Vorgangs. Es sei denn wiederum die Zugehörigkeit zur Fortpflanzungsfunktion, die wir als zu engherzig ablehnen müssen. Es lassen sich mannigfach ähnliche Formulierungen bei Freud finden. Ich schätze diese besonders wegen der Perspektive auf den Vorgang und wohl auch wegen der evozierten Weitherzigkeit der freudschen Sexualtheorie. In diese Reihe gehört im Übrigen auch, wenn Freud sagt, dass seine Triebtheorie die Mythologie ist, unsere Mythologie ist. Alenka Čupančič hat in ihrem Buch What is Sex? Diese Provokation jüngst besonders pointiert herausgearbeitet. Sie insistiert auf der besonderen ontologischen Stellung der Sexualität, die nicht einfach ein Teilbereich des Lebens neben anderen ist. Ich zitiere Čupančič: Das Sexuelle ist keine separate Domäne menschlicher Aktivität oder des menschlichen Lebens und aus diesem Grund kann es allen menschlichen Bereichen des menschlichen Lebens innewohnen. Zitat Ende. Der Punkt ist, dass für die Psychoanalyse die Sexualität der Grund des Lebens oder Seins ist, dass sie alles und nichts bedeutet und dass wir nicht einmal sagen können, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Noch einmal anders gesagt, Sexualität ist koextensiv mit dem Unbewussten, von Negativität geschlagen. Sie existiert nur als Unterdrückte oder, um es mit der Terminologie zu sagen, als Kastrierte. Das hat, um es noch einmal anders anzugehen, nämlich von der sprachlichen Verfasstheit der Kultur her, nämlich damit zu tun, dass wir Sprechwesen sind, par lettre, sagt Lacan. Und dass das, was wir unsere Sexualität nennen, da durch diesen Raum der Sprache und des Sprechens hindurchgefädelt ist und immer wieder neu hindurchgefädelt werden muss. Im Joyce-Seminar spricht Lacan einmal erstaunlich vorsichtig davon, wenn er sagt, dass, Zitat, es einen Zusammenhang zwischen Sprache und Geschlecht gibt. Und dann ergänzt, nochmal Zitat, dieser Zusammenhang ist zwar noch nicht präzise ausgearbeitet, aber ich habe ihn sozusagen angeschnitten. Um immerhin in derselben Seminarsitzung zu formulieren, dass die Sprache mit unserem Körper kopuliert. Und die Familie? Die Familie, in deren Rahmen ein Kind seinen Namen erhält und in der es sprechen lernt, der Sprache anheimgegeben wird, trägt diese Durchfädelung der Sexualität weiter, körperlich und sprachlich, von Generation zu Generation. Die Familie bildet einen Knotenpunkt im Sprachnetz der menschlichen Familie, kann man ja auch sagen. Dieser Familienknoten sind verschieden geschnürt. Jede Familie hat ihre eigenen Idiome, die wiederum Konglomerate sind, nicht einmal auch nur annähernd einheitlich, aus für vielerlei La Langue, noch ein Wort von Lacan, bestehen. Und was bildet diesen Knoten? In seiner allgemeinsten, universellsten Form ist die Antwort Lacans darauf das Inzestverbot. Das Inzestverbot ist das, was die Basis der Familie einrichtet. Und das lässt sich transitiv und intransitiv lesen. Denn über den Inzest und sein Verbot gibt es in der Familie sexuelles Verhältnis. Und es ist durchaus entscheidend zu bemerken, dass es damit etwas gibt, was es nicht gibt. Weil die Formel von Lacan ist, il n'y a pas de rapport sexuel, es gibt kein sexuelles Verhältnis. Hier ist Gewalt. Denn wenn ein sexuelles Verhältnis, das es nicht gibt, eingerichtet wird, instituiert, geht das nie ohne Gewalt. Familie ist ein Knoten in diesem Sinn, ja ein Symptom, mit diesem Unmöglichen fertig zu werden. In diese Richtung geht eine Antwort Lacans in Télévision, die er gibt als Miller, ich glaube, da war noch nicht sein Schwiegersohn, weiß ich gerade nicht, ihm die 68er-Frage vorlegt, ob es nicht die Familie ist und danach die Gesellschaft und überhaupt der Kapitalismus, die die Schuld daran tragen, dass die Sexualität unterdrückt ist. Lacan sagt darauf, warum soll nicht Familie, die Gesellschaft selbst, Schöpfung sein, die sich auf der Verdrängung aufbauen? Und ein wenig später, selbst wenn die Erinnerung familiärer Unterdrückung nicht wahr wären, sind sie ja, müsste man sie erfinden. Und man lässt es nicht daran fehlen. Der Mythos ist genau dies, ein Versuch, dem epische Gewalt zu geben, was sich von der Struktur her ins Werk setzt. Das Ausweglose der Sexualität sondert die Fiktionen ab, die das Unmögliche, das seine Ursache ist, rationalisieren. Ich sage nicht, sie seien imaginiert. Ich lese da wie Freud die Einladung zum Realen, das dafür verantwortlich ist. Die familiale Ordnung übersetzt nur, dass der Vater nicht der Erzeuger ist und dass die Mutter weiter für das Menschenkind die Frau kontaminiert. Das Übrige ergibt sich daraus. Zitat Ende. Das ist eigentlich, das ist mir das Wesentlichste. Aber es geht trotzdem noch ein bisschen weiter. Ich gehe nochmal an den 38er Text. Dass Lacan sich früh und am Anfang seiner Theoriebildung so ausführlich mit der Familie befasst, scheint mir bemerkenswert. Wie ebenso die entscheidende Verschiebung, die er in diesem Artikel vornimmt, indem er darauf insistiert, ich zitiere noch einmal, dass die Ordnung der menschlichen Familie auf Grundlagen ruht, die der Gewalt des Männchens entzogen sind. Lacan weigert sich, Freuds Mythos vom omnipotenten Urvater zu übernehmen. Er ist nach diesem Einspruch gegen Freuds Konstruktion allerdings alles andere als fertig mit dieser Geschichte. Im Gegenteil, Lacans Werk ist von seiner Auseinandersetzung mit dem Ödipus-Komplex durchzogen. Der Einsatz von 1938 bleibt dabei bei markant. Kein Urvater mit Lacan. Um nur zwei Stationen zu nennen, die ich für sehr wichtig halte: 1963 im Seminar über die Namen des Vaters arbeitet er im Zusammenhang mit dem Mythos vom Abraham-Opfer oder der Akeda Isaaks noch einmal wie ein Mythos, den er nicht selber schreibt, sondern den er übernimmt, der christlich-jüdischen Tradition, die Aspekte der Vaterschaft raus und unterteilt da die Vaterschaft in drei Aspekte, den realen, symbolischen, imaginären Vater. Oder er greift seine Auseinandersetzung mit Totem und Tabu im Seminar 17, L'Envers de la Psychanalyse, nochmal direkt auf und nennt da diesen Text einen Traum Freuds und wirft Freud vor, dass er den Vater und den Herrn verwechselt. Ich bleibe weiter beim 38er Text. Die Ordnung der menschlichen Familie sieht Lacan hier, statt in der Gewalt des Mannes und der Gegengewalt der Söhne, viel eher im Verbot der Mutter begründet. Das sagt er 10 Jahre vor dem Erscheinen der elementaren Strukturen der Verwandtschaft von Lévi-Strauss. Lacan stützt sich stattdessen auf Fraser, verweist auf die Universalität dieses Gesetzes und schreibt: Darum erkennt Fraser im Tabu der Mutter das Urgesetz der Menschheit. An dieser Stelle benutzt Lacan wirklich die Vorsilbe Ur. Das hat entscheidende Folgen für die Verortung der Gewalt, die die Familie trägt, stützt, erleidet und weiterträgt. Sie wirkt unabhängig von der je konkreten Gewaltsamkeit der Subjekte als Struktur. Und es ist ungemein wichtig für eine Psychoanalytikerin, für einen Psychoanalytiker, diese Unterscheidung zu kennen. Sie kann nicht ohne weiteres der männlichen Seite und übrigens auch nicht der weiblichen Seite zugesprochen werden, die sie gleichwohl auf verschiedene Weise verkörpern, und zwar, ob sie wollen oder nicht. Es handelt sich um eine Gewalt, die die Gewalt der Subjekte entzogen ist. Das ist die Frage der Kastration. Lacan wendet sich in seinem 38er Text der Familie als instituiertes relationales Gefüge zu, in dem das Kind aufwächst, als Subjekt, er sagt da noch Individuum, geformt wird, strukturiert durch die drei Komplexe, die ich schon erwähnt habe. Ich gehe jetzt vor allen Dingen auf den Ödipus-Komplex ein. Lacan stellt heraus, dass der Ödipus-Komplex realitätskonstituierend ist und mit ihm das Verhältnis zu den Objekten eine Verwandlung erfährt. Er formuliert das denkbar unlacanianisch, wenn er von der neu gewonnenen affektiven Tiefe, das sind zwei Worte, die gibt es beim späten Lacan nicht mehr, der Affekt ist heikel und Tiefe, er spricht immer von der Oberfläche. Mir gefällt diese Formulierung sehr. Der Satz im 38er Text lautet im Ganzen: Was er, der Ödipus-Komplex, einbringt, entzieht sich den Begriffen einer intellektualistischen Psychogenese. Es ist eine bestimmte affektive Tiefe des Objekts. Zitat Ende. Die Formulierung trifft gut die Verlötung der gegenstrebigen Affekte, Anziehung und Abwehr, Angst und Lust, die dem Begehrensobjekt durch seinen prägenden Gang durch diesen Komplex hindurch eigentümlich ist. Mich hat das an folgenden Satz von Freud erinnert. Der kommt nicht zufällig aus der allgemeinsten Erniedrigung des Liebeslebens. Freud schreibt da: Es klingt wenig anmutend und überdies paradox, aber es muss doch gesagt werden, dass wer im Liebesleben wirklich frei und damit auch glücklich werden soll, den Respekt vor dem Weibe überwunden, sich mit der Vorstellung des Inzests mit Mutter und Schwester befreundet haben muss. Zitat Ende. Lacan unterzieht den Komplex, den Ödipus-Komplex, in dieser Arbeit einer Revision, eben genau aufgrund seines Einspruchs gegen Freuds Art und Weise, die Vaterfunktion zu behaupten. Diese Revision nimmt die von Freud formulierten wichtigsten Funktionen des Ödipus-Komplexes auf, nämlich die Errichtung des Über-Ichs und des Ich-Ideals, gibt aber deren Genese andere Ableitung und setzt damit andere Akzentuierungen. Man kann sagen, dass damit die Fäden schon gelegt sind, die zu einer Art Auflösung des Ödipus-Mythos bei Lacan führen. Ich bin damit sehr vorsichtig. Man muss Auflösung wirklich, glaube ich, auf die richtige Weise verstehen, im Sinne von Analyse. Zerlegung, Auseinandersetzung und Durcharbeitung dieser einzelnen Elemente des Mythos. Lacan hat ja fortgesetzt an dieser Artikulation des Komplexes gearbeitet und versucht, ihm eine neue, weniger mythische Artikulation zu geben. In seinem 1938er Artikel bezieht Lacan die Kastration, die er herauslöst aus der väterlichen Drohung, in der Freud sie übermittelt, bei der sie dadurch als ein Akt von Mann zu Mann erscheinen kann, auf die Mutter. Sie ist hier mütterlichen Ursprungs. Er betont, dass sie nicht vom Geschlecht des Subjekts abhängt und hebt die Irrealität ihrer Objekte hervor, die in den Kastrationsfantasien in Erscheinung treten. Lacan spricht tatsächlich in diesem Artikel vom Phantasma der Kastration. Das ist relativ kompliziert. Ich finde es auch schwierig. Ich habe auch das Gefühl, es ist wie noch sehr verknotet. Aber mich hat es interessiert, hier zu sehen, wie er das erste Mal seine Kastrationstheorie anfängt zu entwickeln. Ich versuche, dem ein bisschen Farbe zu geben. Das Phantasma der Kastration ist Abwehr gegen die Angst, die das vom Begehren reaktivierte Objekt auslöst, die Mutter. Und diese Angst ist die Angst des zerstückelten Körpers, von dem er ausführlich gehandelt hatte. Jetzt ein Zitat. Der von diesem Objekt erweckten Angst antwortet das Subjekt, indem es die masochistische Zurückweisung reproduziert, durch die es seinen Urverlust überstiegen hat. Aber es vollzieht sie gemäß seiner erworbenen Struktur, das heißt in seiner imaginären Lokalisierung der Strebung. Also eine Bildung dieser Kastrationsfantasie aus diesem Verlust der Mutter. Aber man darf in dieser Passage das Wort Phantasma oder imaginär nicht zu schnell verstehen. Es gibt die Trias real, symbolisch, imaginär und das Konzept des Phantasmas noch nicht, auch nicht das Konzept des Genießens. Viel später in Lanvers, im 1970er Seminar, was ich schon zitiert habe, wird Lacan die Kastration sehr wohl auf die Seite des Vaters setzen und ich finde das da eigentlich die präziseste Formulierung, die er findet. Da sagt er nämlich, der reale Vater ist Agent der Kastration. Das ist der, der sie weitergibt. Und hier wird er sagen, dass die Kastration eine symbolische Funktion ist und eine reale Operation, nämlich ein signifikanter Einschnitt ins Reale des Genießens. Mich hat diese erste Stelle aus dem Familienaufsatz an eine andere Stelle, nämlich aus dem Angstseminar, erinnert. Vielleicht ist das wild, aber ich trage es jetzt vor. Da sagt Lacan nämlich, es gibt keine Kastration. Da an dem Ort, an dem sie stattzufinden hätte, gibt es kein Objekt zu kastrieren. Dazu müsste der Phallus da sein, ist aber nur da, damit es keine Angst gibt. Der Phallus, wo er als Sexueller erwartet wird, nämlich in der genitalen Vermittlung, erscheint nur als Mangel. Das ist sein Band mit der Angst. Und kurz davor hatte er gesagt, dass die Angst die Wahrheit der Sexualität ist, das, was erscheint, wenn sich ihre Flut zurückzieht und den Sand zeigt. Die Kastration ist der Preis für diese Struktur. Sie substituiert diese Wahrheit. Das ist viel näher formuliert an diesem Satz, es gibt kein Geschlechtsverhältnis. Er setzt dann fort, das kann ich nur andeuten, dass es eine Professionalisierung der Ohnmacht gibt, von der er hier gerade gesprochen hat. Und er hat eine schöne Formulierung, mit dem Fortschritt der Institutionen ist die menschliche Ohnmacht, also Impuissance ist das im Französischen, das ist Impotenz, Unvermögen, Ohnmacht, alles zusammen. Also mit dem Fortschritt der Institutionen ist die menschliche Ohnmacht besser geworden. Sie hat sich professionalisiert. Und ich musste an die Familie denken und an das unglaubliche Bestreben, technisch die Reproduktionsmöglichkeiten zu erweitern. Und ich finde wirklich, dass es eindrücklich ist, wie sehr sich unsere Kultur abarbeitet am Sexuellen und abarbeitet, das nicht existierende Geschlechtsverhältnis abzuschaffen. Ich möchte zum Schluss noch einmal den Roman aufnehmen. Un amour impossible. Die zitierten Sätze, die die Tochter der Mutter an den Kopf wirft, fallen kurz nach der Offenlegung des Inzests, der die ganze Zeit schon stattfand. Die Tochter wurde jahrelang durch ihren Vater missbraucht. Das Buch ist ein Familienroman im starken Sinne. aber nicht um sich eine Wunschfamilie zu schaffen oder doch ja, eben gerade das, aber nicht als andere Familie, sondern um die eigene Familie wieder zu errichten nach dem Inzest. Ich Erzählerin ist die Tochter. Da sie aber zu Anfang des Romans noch nicht geboren ist, beginnt der Roman als die Geschichte der Begegnung eines Mannes und einer Frau in dritter Person geschrieben, gleichwohl merkbar aus der Sicht der Frau, die später die Mutter werden wird. Es ist, so kann man sagen, ein Umkreisen, Einholen, eine Rekonstruktion der Urszene oder Urszenen, bevor sie, die Tochter, die Erzählerin, da war. Es gibt auch etwas Beglänztes in dieser Rekonstruktion. Man spürt das beim Lesen, die Erzählung einer großen Liebe. Aber jenseits des Glanzes oder vielleicht besser durch ihn hindurch, denn der Glanz zeugt noch von dem Schmerz der stattgehabten Zerstörung durch den Inzest, geht es um eine Wiedererrichtung des elterlichen Paares. Der Roman geht dann aber noch weiter. Er schildert die Geburt, die Kindheit, die Jugend und später nach dem Inzest das weitere Leben der Protagonistin, ihr Verhältnis zu ihrer Mutter, auch spätere Wiederbegegnungen mit dem Vater und dessen Familie. Also, der hat die Mutter verlassen nach Geburt des Kindes. Es kommt auch der Tod des Vaters vor und wieder und vor allem Gespräche mit der Mutter. Damit endet der Roman mit einem langen Gespräch, mit einer langen Rede mit der Mutter. Der Inzest ist, trotzdem die Tochter, die Ich-Erzählerin, ist ausgelassen. In der Chronologie erfährt man nur, sie trifft den Vater. Sie erinnern sich an die Zeilen am Ende des Disputs mit der Mutter. Mein Vater betrat nicht mehr die Wohnung, er holte mich auf den Parkplatz, setzte mich auf den Parkplatz ab. In der Chronologie erfährt man nur, sie trifft den Vater. Der Leser erfährt erst, wie die Mutter, erst dadurch, dass die Tochter es mit 16, 17 einem Bekannten der Mutter erzählt, der am Folgetag die Mutter alarmiert, die für den sofortigen Abbruch der Verhältnisse sorgt, nicht ohne selbst zusammenzubrechen. Der Inzest steht auf einem anderen Blatt, und in diesem Fall ist das sogar ganz konkret, er steht nämlich in einem anderen Buch. Christine Angot hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Inzest, und das beschreibt den Inzest. Das hat sie davor geschrieben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.